Guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich auch, heute das erste Mal wieder hier stehen zu dürfen, mit vollen Reihen, mit einem Gottesdienst. Es ist wirklich schön. Es macht sich gleich im Lobpreis auch bemerkbar. Es ist viel kräftiger, viel lauter, verschafft gleich so eine Freude. Und Freude ist es auch, im Johannesevangelium weitermachen zu dürfen heute Morgen. Und ich will mal einsteigen mit meinen persönlichen Kindheitsträumen. Und zwar, wenn man mich früher als Kind gefragt hat, Daniel, was willst du denn werden? Habe ich immer gesagt, entweder Bauer oder Rentner. Ja, bei Rentner wusste ich nicht so genau, was das ist. Ich habe irgendwie nur mitgekriegt, dass ein Nachbar von uns Rentner war und ich habe mitgekriegt, dass der nicht viel machen muss. Dann dachte ich, das wäre vielleicht was für mich. So, Bauer auf der anderen Seite reizvoll, weil ich mit dem Onkel von meiner Mutter früher öfters auf dem Feld war und dann Trecker fahren und Mähdrescher fahren und so weiter. Und das hat mich sehr fasziniert als Kind. Gut, was soll ich sagen, was ist aus mir geworden? Weder ein Bauer noch ein Rentner. Die Rente dauert bei mir sehr wahrscheinlich noch ein bisschen und aus dem Bauer werden, das hat sich dann auch irgendwann verflüchtigt. Also bin ich Pastor geworden, statt Mähdrescher fahren ist jetzt Bücherwälzen angesagt und sich um Menschen kümmern, ist auch schön. Und trotzdem gibt es ein Prinzip aus der Landwirtschaft, das mich bis heute verfolgt und mit dem nicht nur ich zu tun habe, sondern auch jeder von euch, der vielleicht zwar kein Bauer ist, aber der trotzdem Jesus Christus nachfolgt. Und das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Saat und Ernte. Und genau davon spricht unser Text von heute Morgen in Johannes 4, Vers 27 bis 42. Und das Thema von heute Morgen lautet, die Ernte ist reif. Und wir schauen uns zusammen unter diesem Thema, die Ernte ist reif, Johannes 4, Vers 27 bis 42 an. Ich lese uns diesen Text. Johannes 4, ab Vers 27. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist es, der da sät und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt, andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Wir sind letzte Woche schon in Johannes 4 eingestiegen, in diese Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, und haben letzte Woche da schon in der Predigt intensiver drüber nachgedacht. Und genau da setzt unsere Begebenheit von heute in diesem Text also weiter an. Und nochmal kurz den Hintergrund, also was war zuvor? Jesus zieht aus Judäa weiter Richtung Norden nach Galiläa und dabei reist er ganz bewusst durch Samaria, eine Gegend, die eigentlich von den Juden eher umgangen wurde. Und bei der Stadt Sichar kommt es dann zu dieser Begegnung zwischen ihm und einer samaritanischen Frau, die um die Mittagszeit am Brunnen Wasser geschöpft hat. Und die beiden kommen ins Gespräch und im Laufe des Gespräches merkt die Frau, dass sie es hier mit einem außergewöhnlichen Menschen zu tun hat. Und Jesus lässt schlussendlich irgendwann, am Ende mehr oder weniger von diesem Gespräch, in Vers 25 und 26 die Katze aus dem Sack und sagt, wir haben das letzte Woche gesehen, in Johannes 4, Vers 25, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird, wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Und dann Vers 26, Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Das heißt, Jesus offenbart sich dieser samaritanischen Frau als der Messias Und diese Begegnung zwischen ihm und dieser Frau, die zieht weite Kreise und das sehen wir in unserem Text von heute Morgen. Und wir wollen 4 Dinge heute Morgen im Text entdecken, rund um das Thema, die Ernte ist reif. Und das Erste, was wir sehen in diesem Text, das heißt, das Warten hat ein Ende. Und es geht um Vers 27 bis 30 in diesem ersten Punkt. Dieser letzte Satz aus Vers 26 von Jesus, ich bin es, der mit dir redet, ist also gerade gesprochen und just in diesem Moment kommen seine Jünger wieder zu Jesus. Und dann in Vers 27 heißt es, und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Könnt ihr diesen Satzanfang von diesem Vers auch so übersetzen, auf das hin oder auf dieses hin? Das wäre wörtlicher übersetzt und das bedeutet also auf das gerade gesprochene Wort hin. Das heißt, die Jünger platzen im Prinzip gerade in diese Unterhaltung zwischen Jesus und dieser Frau noch hinein und sie kriegen mit, dass Jesus sich dieser Frau als der Messias offenbart hatte. Und das war mit Sicherheit kein Zufall bei Jesus, sondern ich würde da von göttlichem Timing sprechen. In Vers 8 haben wir letzte Woche schon gelesen, Johannes 4, Vers 8, dass die Jünger in die Stadt gegangen waren, ja, um dort Essen zu kaufen. Und Karl hat die Frage aufgeworfen, warum alle da unbedingt mitgehen mussten, ja, und Jesus allein zurückgeblieben ist. Haben wir immer noch nicht geklärt, aber auf jeden Fall kommen sie wieder und sie haben dieses Mittagessen dabei, was sie da besorgt haben. Und dann kommen sie in diese Situation und diese Situation, auf die sie da treffen, die war ja alles andere als normal. Und das hat uns auch Karl letzte Woche schon deutlich gemacht, dass diese Unterhaltung zwischen dieser Frau und Jesus eigentlich alles andere als gängige Praxis war. Und das gleich aus dreierlei Gründen. Erstens, es war eine Frau und als jüdischer Lehrer führte man im damaligen Judentum keine Gespräche mit Frauen in der Öffentlichkeit und erst recht nicht religiöse Gespräche. Zweitens, es war eine Samaritanerin und die Juden waren mit den Samaritanern verfeindet. Sie hatten eigentlich nur Verachtung für die übrig, weil sie dieses Mischvolk waren aus Juden und anderen Nationen und geistlich so ihren eigenen Weg gegangen sind. Man könnte das vielleicht vergleichen heute mit Leuten, die sich gläubig nennen, aber gleichzeitig so ihren Patchwork-Glauben sich zusammenbauen, sehr liberal sind. Und das Dritte war, es war eine geächtete Frau. Wir haben das letzte Woche schon gesehen in Vers 18, dass sie 5 Männer gehabt hat und dazu war es auch außergewöhnlich, dass sie um die Mittagshitze dort an dem Brunnen war. Das Dritte von diesen 3 Dingen, das wussten die Jünger wahrscheinlich nur bedingt, also sie wussten nicht im Detail, dass diese Frau 5 Männer gehabt hat, aber es gab Grund genug für sie, sich zu wundern darüber, dass Jesus mit dieser Frau dort steht und sie fragen sich, was hat er mit ihr zu schaffen? Und trotzdem wagt es keiner, Jesus direkt zu kritisieren, sondern sie denken sich wahrscheinlich einfach ihren Teil. Und Johannes, der uns das ja überliefert, der uns das schreibt, der war hier sehr wahrscheinlich dabei und er wusste wahrscheinlich noch, was er in der Situation so gedacht hat. Aber es scheint trotzdem so, dass alle Jünger so einen großen Respekt vor Jesus gehabt haben, dass sie diese wahrlich revolutionäre Handlung von Jesus nicht kritisiert haben. Interessant ist dann, dass das weitere Vorgehen der Frau, und wir lesen davon in Vers 28 und 29, dass es da heißt, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, dieser ist doch nicht etwa der Christus. Also gerade eben hat Jesus sich ihr offenbart als der verheißene Messias, als der Gesalbte Gottes, so kann man Messias übersetzen. Und das führt dazu, dass sie alle stehen und liegen lässt und dass sie den anderen Leuten unbedingt davon erzählen muss und das mitteilen muss. Und das erinnert uns, wenn wir zurückdenken an Johannes 1, an zum Beispiel den Drang von Andreas, um das sofort weiter zu sagen, als er Jesus erkannt hat, oder auch von Philippus, da haben wir so einen gleichen Mechanismus schon gesehen. Und hier jetzt wieder bei dieser Frau auch. Und wir halten uns vor Augen, dass sie dort eigentlich ja zu dem Brunnen gekommen ist, um Wasser zu schöpfen. Und nun hat sie etwas viel Größeres, etwas viel Wertvolleres erlebt, nämlich Jesus selbst. Und das führt dazu, dass sie ihren Wasserkrug einfach stehen lässt und dass sie den natürlichen Durst, den sie hatte, in den Hintergrund stellt, weil sie den Durst der Seele mit dem lebendigen Wasser gestillt gekriegt hat. Und das kann sie einfach nicht für sich behalten. Also geht sie zurück in die Stadt und muss ihren Volksgenossen mitteilen, was sie dort erlebt und was sie dort gesehen hat. Und nun ist es sehr interessant, wenn wir genauer hinschauen, was sie den Leuten sagt und wie sie das den Leuten sagt. Wir müssen davon ausgehen nochmal, dass die Frau dort im Ort bekannt war aufgrund ihrer ganzen Männergeschichten und dass sie bei den Leuten verschrien war. Und umso beachtlicher ist, dass diese Frau jetzt zu denen geht und sich die Blöße gibt, indem sie sagt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Das heißt, sie spricht davon, dass da ein Mensch ist, der ihre Schuld aufgedeckt hat. ja, der sie eigentlich offenkundig beschämt hat. Und das haben wir letzte Woche gesehen in dem Text, in Vers 16 bis 18, wie Jesus direkt diese Frau auf ihren Mann angesprochen hat und dann sagt, ja, und du hast 5 Männer gehabt und der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann, das heißt, du lebst in wilder Ehe. Was diese Frau also dort vor den Leuten kundgibt, ist für sie zunächst mal alles andere als positiv, es ist sehr erniedrigend. Und zugleich war aber genau das, das, was den Leuten in den Augen der Leuten so authentisch war, ja, weil sie nichts beschönigt hat, sondern weil sie eine große Ehrlichkeit an den Tag gelegt hat. Aber während sie selbst sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert durch diese Aussage, strahlt ein anderer durch ihr Zeugnis sehr hell und groß. Und das ist Jesus. Und davon spricht sie hier. Sie spricht ausdrücklich von Jesus und sagt zum einen, dass es ein Mensch ist. Und damit bezeugt sie, dass Jesus tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut war, der vor ihr stand. Und zugleich bezeugt sie auch was von der Göttlichkeit Jesu, nämlich von seiner Allwissenheit. Und so sehen wir hier, wie die vollkommene Menschlichkeit und die vollkommene Göttlichkeit in Jesus vereint ist, einmal mehr im Johannesevangelium. Und gerade diese Allwissenheit, die ist uns auch schon begegnet im Johannesevangelium. Denken wir zum Beispiel nochmal zurück an die Begegnung mit Nathanael von Jesus in Johannes 1, wo er ihn anspricht und etwas sagt, was er eigentlich gar nicht hätte wissen können. Oder denken wir an Johannes 2, Vers 25, wo es hieß, dass Jesus wusste, was in dem Menschen war. Und genau da reiht sich auch unsere Begebenheit hier aus Johannes 4 von heute Morgen ein, nämlich in diese Tatsache, dass jeder Mensch wie ein offenes Buch vor Jesus liegt und dass wir ihm nichts vormachen können. Diese Frau hat das erlebt und sie bezeugt sehr authentisch ihre eigene Begegnung mit Jesus. Und im nächsten Atemzug macht sie deutlich, dass dieser außergewöhnliche Mensch der Christus ist. Der Christus, auf den sie gewartet haben, der Christus, der verheißen war. Und in Vers 29 formuliert sie das in einer Frage. Man könnte denken, ja Moment, also zweifelt sie selbst ja dran. Aber das ist sehr wahrscheinlich nicht so, weil sie hat ja unmittelbar vorher von Jesus selbst aus seinem eigenen Mund gehört, dass er der Christus ist. Er hat ihr das gesagt. Und dazu kam es ja, dass sie den Wasserkrug hat einfach stehen lassen und dass sie sich in für sie offen gesprochen sehr unbequemes Territorium begeben hat, nämlich unter Leute, die sie eigentlich verachtet haben. Und es war kein leichter Gang zu diesen Leuten, aber ein entschlossener. Wenn sie nicht überzeugt gewesen wäre, hätte sie all das nicht gemacht. Es ist also davon auszugehen, dass sie diese Frage den Leuten gegenüber formuliert, weil sie selbst mit ihrem Ruf, mit ihrer Vergangenheit mit Sicherheit nicht die Autoritätsperson gewesen wäre oder als Lehrerin hätte auftreten können. Ja, also das ist wahrscheinlich mehr der Hintergrund. Und so stellt sie diese Frage und tatsächlich funktioniert das. Ihr authentisches Zeugnis und der Hinweis auf den verheißenen Messias weckt Interesse bei den Leuten. Und so heißt es in Vers 30, sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Also die Leute inmitten von Samaria haben verstanden, das Warten auf den verheißenen Messias hat ein Ende. Nun ist er da. Nun naht die Erlösung. Und es ist äußerst außergewöhnlich an dieser Stelle, dass Gott ausgerechnet diese verpönte Frau als seine Missionarin gebraucht. Aber sie zeichnete sich aus, dadurch, dass sie eine Zeugin war, in Demut, in Ehrlichkeit und unabhängig von jeglicher Menschenfurcht, indem sie Jesus Christus als den Messias bekennt. Und es macht uns etwas deutlich, nämlich Gott gebraucht nicht die großen, eindrücklichen Menschen nur, die irgendwie große Reden schwingen können, sondern er gebraucht die, die ehrlich und demütig und hingegeben sich ihm bereitwillig zur Verfügung stellen. Und das darf uns Mut machen, welche Vergangenheit wir auch immer haben, was alles so war, was wir auf dem Kerbholz haben, oder auch wenn das Thema Menschenfurcht vielleicht ein großes in unserem Leben ist, gerade diese Begebenheit darf uns Mut machen, dass Gott dich trotz aller Schwachheit gebrauchen will als Zeuge und dass er auch die nötige Weisheit geben wird, wie wir ihn dann bezeugen können in einzelnen Situationen. Wir können noch etwas Entscheidendes lernen an dieser Stelle von der Frau. Und zwar, die Frau fordert die Leute auf mit diesen Worten, kommt, seht. Also überzeugt euch selbst von diesem Jesus. Sie lenkt also den Blick nicht auf sich selbst, sondern ihr Zeugnis ist lediglich Mittel dazu, Jesus groß zu machen. Und nun sitzen heute Morgen hier ganz verschiedene Leute mit ganz verschiedenen Geschichten. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann hat Jesus in dein Leben eingegriffen, dann kannst du etwas davon bezeugen, was er in deinem Leben getan hat. Ich bin in dieser Woche auf eine Stelle im Psalm 66, Vers 16 gestoßen, wo der Psalmist das so schön ausdrückt. Psalm 66, Vers 16 sagt er, kommt, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet, dass ich erzähle, was er an meiner Seele getan hat. Also wenn du heute mit Jesus gehst, dann ist Jesus dir irgendwann im Laufe deines Lebens begegnet und dann hatte auch dein Warten ein Ende. Vielleicht ein Warten, was du erstmal gar nicht so festgestellt hast, was dir nicht so offensichtlich war, dass dir da was fehlt. Aber als er dann angefangen hat, in deinem Leben zu wirken, als er angefangen hat, an deiner Seele zu wirken, als er deine Seele gerettet hat, da hast du verstanden, dass deine Seele nun ein Zuhause gefunden hat. Und genau davon, was er an deiner Seele getan hat, wie es hier so schön heißt, davon darfst du in deinem Umfeld zeugen und zugleich auf Jesus hinweisen, damit das Warten der Menschen um dich herum, die Suche der Menschen um dich herum, ebenfalls ein Ende findet und sie ihren Erlöser kennenlernen, Jesus Christus kennenlernen. Das Warten hat ein Ende, galt damals für diese jüdischstämmigen Samaritaner, aber gilt auch heute, 2022 nach Christus, für dich und mich und jeden Menschen um uns herum. Und wenn du noch nicht bewusst Jesus dein Leben übergeben hast, dann will ich dich einladen mit diesen Worten von dieser Frau: kommt und seht. Ja, und will dich ermutigen, dich auf den Weg zu machen und zu schauen, was ist dran an dieser Sache mit Jesus. Aber damit das Warten ein Ende haben konnte, musste eine entscheidende Grundlage gelegt werden. Und davon spricht unser zweiter Punkt rund um das Thema, die Ernte ist reif. Und der zweite Punkt heißt, der Same ist gelegt. Und es geht um Vers 31 bis Vers 34. Aus der Landwirtschaft ist das ziemlich klar, dass wenn irgendwo Frucht entsteht oder bevor etwas geerntet werden kann, dass vorher ein Same gelegt werden muss. Und der alles entscheidende Same, der wurde damals gelegt in Jesus Christus. Und das wird mitunter deutlich in der Unterhaltung zwischen Jesus und seinen Jüngern ab Vers 31. Da heißt es, in der Zwischenzeit baten ihnen die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jetzt haben wir hier ab Vers 31 bis Vers 38 einen Einschub in unserer ganzen Geschichte. Und zwar einen Einschub da rein, dass diese Frau gerade weggegangen ist, also der Abgang der Frau, und bevor dann diese Volksmenge eintrifft. Und deshalb heißt es hier in der Zwischenzeit. Und diese Zwischenzeit, die wird genutzt, dass Jesus mit seinen Jüngern spricht. Und dabei haben die Jünger noch nicht auf dem Schirm, was als nächstes passieren wird, sondern die haben in erster Linie das Mittagessen auf dem Schirm hier, was ja auch berechtigt ist. Dafür sind sie losgezogen, um Essen zu kaufen. Und deshalb ist mit Sicherheit auch ihre Aufforderung an Jesus gut gemeint, dass sie sagen, Rabbi, iss, ja, du musst was essen. Umso verblüffender wird für sie die Antwort gewesen sein von Jesus in Vers 32, wenn er hier diese Worte sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und Jesus macht damit eine geistliche Aussage, aber die Jünger, die sind noch ganz auf dem Trichter, dass er von natürlicher Speise redet. Und so gehen sie also davon aus, dass ihm inzwischen wahrscheinlich einfach jemand anders was zu essen gebracht hat. Ja, das war so das Naheliegende für sie. Aber Jesus meint was anderes mit dieser Aussage. Was meint er also mit dieser Aussage in Vers 32? Er erläutert das näher in Vers 34 mit den Worten, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und mit diesen Worten will Jesus nicht aussagen, dass er keinerlei natürliche Nahrung mehr bräuchte oder so, aber er macht deutlich, dass sein Lebensziel und sein Inhalt deutlich mehr ist als Essen und Trinken und das Leben zu genießen. Ja? Für ihn gibt es etwas weitaus Größeres, eine größere Berufung, eine größere Freude. Und wenn wir uns nochmal hineindenken in diese Situation, so war am Anfang der Geschichte in Johannes 4 davon die Rede, Johannes 4, Vers 6, dass Jesus sich ermüdet von der Reise an diese Quelle Jakobs gesetzt hat. Das Wort für ermüdet in Johannes 4, Vers 6, das bedeutet so viel wie, dass jemand wirklich platt ist, nachdem er sich abgerackert hat. Also der war wirklich erschöpft. Und das kennen wir, wenn wir einen langen Arbeitstag gehabt haben oder wenn wir stressige Zeiten durchlebt haben, sind wir total geplättet und wir brauchen erstmal Essen und Trinken und Pause und müssen zu neuen Kräften kommen. Und Jesus in seiner Menschlichkeit kannte genau dieses Gefühl auch und er setzt sich dorthin an diesem Brunnen und eigentlich sollte man meinen, dass er jetzt selbst erstmal auftanken muss und dann kommt es zu dieser Begegnung mit der Frau. Und Jesus widmet sich dieser Frau und er liebt diese Frau, er bringt ihr seine Liebe entgegen und er verschafft ihr eine Begegnung mit Gott. Und nun ist es so, dass Jesus immer noch nicht seine Ruhe gehabt hat, auch immer noch nichts gegessen hat, Aber trotzdem ist es ihm so eine Freude gewesen und er ist so erquickt von dieser Situation, dass die natürliche Speise in den Hintergrund tritt. Ja, weil Jesus wusste in dieser Situation, dass er den Willen des Vaters getan hat. Und genau das verschaffte ihm eine Sättigung, die, ich sag mal so, das größte Buffet dieser Welt in den Schatten gestellt hat. Und vielleicht kennen wir das aus unserem eigenen Leben. Du erlebst, wie du für Gott unterwegs sein darfst, wie er dich gebraucht. Und das schenkt dir eine Freude, dass andere Sachen für dich auf einmal viel mehr in den Hintergrund treten. Auf einmal sind Essen und Trinken und irgendwelche Bequemlichkeiten nicht mehr so wichtig. Auf einmal sind Hobbys und der Sport und bestimmte Wünsche und Ziele und Vorhaben in deinem Leben, all das verblasst, weil du etwas viel Größeres hast, beziehungsweise einen viel Größeren hast, für den du lebst. Und du erlebst die Schönheit davon, wie wunderbar das ist, für Jesus unterwegs zu sein, dich von ihm gebrauchen zu lassen. Und das lässt vieles andere zweitrangig werden. Was sonst so wichtig erscheint, verliert dann irgendwie an Dringlichkeit. Und ich musste da in diesem Zusammenhang an einen Büchertisch denken. Gestern konnte ich leider nicht dabei sein, aber einige von euch waren da. Aber ich war vor einiger Zeit bei einem Büchertisch dabei. Und da ging es mir dann so vom Empfinden her, dass ich im Voraus gedacht hatte, ja, es wäre verlockend gewesen, Samstagmorgen auszuschlafen und ausgiebig zu frühstücken und dann so entspannt in den Tag hineinzuleben. Aber als ich trotzdem dann zum Büchertisch gegangen bin und mit einigen Menschen über das Evangelium reden konnte, bin ich wieder nach Hause gekommen und habe gedacht, es war so eine Freude und so eine Erfüllung entgegen dem, was vieles andere, was ich hätte tun können an diesem Vormittag. Und ich hoffe, wir kennen das. Ich hoffe, du kennst das, diese wahre Freude, diese wahre Erfüllung aus deinem Leben mit Gott. Wenn du erlebst, wie Gott dich gebraucht. Wenn du erlebst, dass Gott dich gebraucht, um Menschen das Evangelium zu bringen. Oder wenn du erlebst, dass Gott dich gebraucht, um jemand anders zu ermutigen oder ihm zu helfen oder jemand anzuleiten oder im Glauben zu stärken oder irgendwo Dienst in der Gemeinde zu tun oder dich zu beteiligen daran, dass Gottes Reich auf dieser Welt weiter vorangebracht wird. Und wenn du dich darin mitinvestierst, Seelen für Gott zu gewinnen und Seelen zu stärken. Ich wünsche mir das für mich persönlich und auch für jeden von euch, dass diese Worte von Jesus zunehmend mehr auch meine Worte werden können, weil Jesus immer mehr Gestalt gewinnt in meinem Leben. Diese Worte, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ja, dass das Leben nach dem Willen Gottes und für sein Reich nicht irgendeine mühselige Pflicht ist, sondern eine wirklich tiefe und wahre Freude und Erfüllung. Ja, die dann ganz automatisch dazu führt, dass vieles andere in unserem Leben einfach an Bedeutung verliert. Und ich will uns mal fragen an dieser Stelle, kennst du diesen Effekt in deinem Leben? Ja, kannst du dich einklinken in diese Worte? Meine Speise ist, den Willen des Vaters, den Willen Gottes zu tun. Kennst du diese Freude, diese Erfüllung, die in einem Leben mit ihm liegt, die darin liegt, wenn er dich gebraucht? Ich hoffe, dass wir das kennen und ich glaube, wir kennen das von Zeit zu Zeit und manchmal rostet das so ein, aber vielleicht ist heute Morgen ein guter Punkt zu sagen, ja, ich will wieder diese Erfüllung und dieses Leben für Gott ganz bewusst anpacken, mich gebrauchen lassen. Für Jesus war das zu jeder Zeit seines Lebens sein höchstes Gut und sein höchstes Ansinnen. Aber damit diese Frucht in unserem Leben überhaupt entstehen kann, beziehungsweise konnte, musste durch Jesus ein Same gelegt werden, woraus dann alles andere wachsen kann. Und wenn Jesus hier davon spricht, dass seine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat und sein Werk zu vollbringen, dann spricht er von dem ganz großen Werk, was nur er vollbringen konnte. Etwas später im Johannesevangelium, Johannes 6, Vers 38 bis 40, sagt Jesus das mit folgenden Worten: Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das Werk Jesu und der Wille des Vaters war also, dass durch den Glauben an Jesus Menschen zu ewigem Leben kommen in seiner Gegenwart. Und um dieses Werk zu vollbringen, dafür wurde Jesus gesandt, dafür ist er gekommen. Allerdings war dieses Werk kein einfaches Unterfangen, sondern Jesus musste an unserer Stelle zu 100% nach dem Willen Gottes leben und dann am Ende an unserer Stelle sterben. Und genau diesen Weg, den Jesus da gehen musste, den drückt er etwas später nochmal im Johannesevangelium aus, in Johannes 12, Vers 24, wo es heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus selbst ist in diesem Bild gesprochen das Weizenkorn, das sterben musste. Er ist der Same, der gelegt werden musste, damit aus dem Sterben des Sohnes viele Söhne und Töchter Gottes erwachsen konnten. Damit sündige Menschen wie du und ich von der ewigen Verdammnis in der Hölle zum ewigen Leben bei Gott selbst kommen konnten. Und so kam es schlussendlich dazu, dass Jesus nach dem Willen des Vaters am Kreuz von Golgatha für deine und meine Sünde gestorben ist und dann diese drei wunderbaren Worte sprechen konnte in Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Im Griechischen steht hier für das Wort vollbracht das gleiche Wort wie in Johannes 4, Vers 34, wo Jesus davon gesprochen hat, dass er das Werk Gottes vollbringen muss. Und dieses Werk für uns zu tun, das war seine Speise. Und auf der einen Seite war das eine grausame Kost für ihn, weil es Leid und Schmerz und vor allem den Zorn Gottes für ihn bedeutet hat. Und auf der anderen Seite war es ihm eine große Freude, weil er den Willen des Vaters getan hat und damit dich und mich zur Versöhnung mit Gott und zu ewigem Leben führen konnte. Und der ausschlaggebende Punkt für diese Versöhnung mit Gott und für dieses ewige Leben, dass es auch mir teilhaftig wird, das haben wir in Johannes 6, Vers 40 gelesen, nämlich der Glaube an Jesus. Nur wenn du an Jesus als den Sohn Gottes glaubst und persönlich in Anspruch nimmst, dass er auch für deine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dann gilt dir diese Rettung, dann gilt dir dieses ewige Leben. Dieser Same der Rettung, der ist durch das Werk von Jesus am Kreuz ein für alle Mal gelegt worden. Aber ob du diesen Samen in dein Leben hineinlässt, ja, ob du ihn annimmst als deinen Herrn und Retter oder nicht, das bleibt letztendlich deine Entscheidung. Und ich will uns fragen an dieser Stelle, auch heute Morgen, bist du klar entschieden für Jesus? Ja, hast du ihm dein Leben schon übergeben? Und wenn du das mit einem Nein beantworten musst, dann will ich dich einladen, dir Gedanken darüber zu machen, was dieses Werk Jesu, was er vollbracht hat für dich, was das bedeutet, welche Relevanz das für dein Leben hat. Und wenn du Fragen dazu hast, frag gerne nach bei Leuten, die du kennst oder auch mich oder irgendwer, der dir nachher begegnet, vielleicht draußen im Foyer. Und wenn du dir klar bist darüber, was dieses Werk denn bedeutet, dann triff eine Entscheidung für Jesus. Dann nimm ihn an. Zum Zeitpunkt unserer Begebenheit hier in Johannes 4 konnte Jesus noch nicht abschließend diese Worte sagen, es ist vollbracht. Aber der Same, der wurde damals eingepflügt. Und heute ist dieser Same abgeschlossen gelegt und er kann auch in deinem Leben aufgehen. Und dass dieser Same gelegt wurde, das war der entscheidende Ausgangspunkt für alles Weitere dann. Dass irgendwelche Frucht wachsen kann und es war auch der entscheidende Ausgangspunkt für ein drittes, unser dritter Punkt heute Morgen, die Arbeiter sind berufen. Vers 35 bis 38. Auch das ist uns, glaube ich, geläufig aus der Landwirtschaft. Wenn die Ernte reif ist, braucht es unbedingt Menschen, die die Ernte einbringen. Und genau davon spricht Jesus mit seinen Jüngern ab Vers 35. Und er sagt, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Also Jesus verwendet ein Bild aus der damaligen Umwelt, woran ja auch unser Predigttitel von heute Morgen angelehnt ist. Und er verwendet das, um seinen Jüngern etwas deutlich zu machen. Und zwar verwendet er dieses Bild von den Feldern und der Ernte. Und für die Jünger war zu diesem Zeitpunkt klar, sie mussten sich ja nur umschauen, standen da inmitten von Feldern. Und für sie war klar also, dass es noch 4 Monate braucht, damit die Felder abgeerntet werden können. Das war damals so, dass die Frühjahrsernte Mitte April stattgefunden hat. Das heißt, es ist hier wahrscheinlich im Dezember gewesen. Und nun nimmt Jesus diese Illustration auf und will ihren Blick weglenken von den natürlichen Erntefeldern, die sie sehen und woraus ja auch unsere natürliche Speise dann besteht und will hinlenken zu den geistlichen Erntefeldern, die bereit sind, abgeerntet zu werden. Ganz in dem Sinne, wie er vorher schon in Vers 34 von der natürlichen Speise weggelenkt hat, hin zur geistlichen Speise. Und nun setzt er ihr Denken und sein Denken hier in Kontrast, indem er sagt, sagt ihr nicht und dann siehe, ich sage euch. Und dann fordert er sie auf, etwas zu tun. Mit diesen Worten, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Was meint er damit? Also worauf will er ihren Blick denn richten? Redet er hier von den einfachen, normalen Feldern oder was meint er damit? Er fordert sie in diesem Zusammenhang auf, den Blick auf die vielen Menschen aus Samaria zu richten, die da gerade auf dem Weg zu ihnen sind. Wir haben davon in Vers 30 gelesen, dass sie sich aufgemacht haben und zu Jesus kamen. Das sind Menschen, die sind auf der Suche nach Jesus und die wollen ihn annehmen. Und man muss sich das vorstellen, wie Jesus gerade mit seinen Jüngern dort steht und diese Unterhaltung führt. Und in der Ferne sieht man zunehmend mehr, wie so eine Gruppe von Samaritanern herannahen. Und Samaritaner, die im Gegensatz zu vielen Israeliten sonst für Jesus ganz offen waren und ihn annehmen wollten. Es gibt Ausleger, die davon ausgehen, dass die Samaritaner, diese Menschen, die Menschenmasse, die dann da kam, dass die weiß gekleidet waren und vielleicht aussahen wie ein weißes Erntefeld. Aus meiner Sicht ist das spekulativ, ist ein netter Gedanke. Aber trotzdem ist es so, dass also hier eine Gruppe von Menschen kommt, die Jesus suchen, und Jesus richtet den Blick der Jünger auf diese Menschen und spricht dann von der Ernte. Und für die Jünger war das damals mit Sicherheit kein leichter Gedanke, dass also der Messias wohl nicht nur für die Juden ist, sondern auch für die Menschen aus diesem verachteten Mischvolk der Samaritaner. Dass er jetzt solche Menschen auch zu sich ruft, ja, das hat ihnen wahrscheinlich erstmal gar nicht so gut gepasst. Aber Jesus lenkt den Blick dahin. Und das Wort, was hier für Feld steht, das könnte man aus dem Griechischen auch übersetzen mit Gebiet oder Gegend. Das kann das auch bedeuten. Das heißt, Jesus wollte auch die Gegend der Samaritaner erreichen und sie waren bereit, so wie wir das sehen hier in der Geschichte. Und so richtet Jesus den Blick seiner Jünger auf dieses Erntefeld von samaritanischen Seelen und er beruft sie in Vers 36 bis 38 als Erntehelfer. Da heißt es dann, der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr. Ein anderer ist es, der da sät und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. In diesem Bild, was Jesus hier vom Säen jetzt verwendet, ist Jesus selbst zunächst mal der, der gesät hat. Ja, also unmittelbar in dieser Begebenheit ist es ja so, dass er etwas in dieses Leben dieser Frau hineingesät hat. Und diese Frau wiederum, die geht dann und erzählt anderen davon weiter und die Menschen, die Samaritaner, kommen zu Jesus und Jesus investiert sich dann später in Vers 40 weiter in viele weitere Samaritaner. Aber im größeren Bild vom Leben Jesus hat Jesus später am Kreuz einen bleibenden Samen gesät durch sein Leben und letztendlich durch sein Sterben. Und das ist der Same des Evangeliums, den die Jünger dann später weiter ausstreuen durften und von dem sie auch dann später abernten durften. Und wir denken dabei mal an die Worte von Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, bevor er in den Himmel auffährt und zu seinen Jüngern Folgendes sagt. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria, und bis an das Ende der Erde. Hier in Johannes 4 sehen wir die ersten Züge der Mission unter den Samaritanern. Und dann in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sehen wir den erneuten Auftrag, kurz bevor Jesus in den Himmel fährt, dass sie unter den Samaritanern Zeugen sein sollen, das Evangelium verkündigen sollen. Und dann in Apostelgeschichte 8, Vers 14 sehen wir, dass tatsächlich einige von denen, die dabei sind, die Ernte in Samaria einfahren durften. Aber Ausgangspunkt von aller Ernte ist und bleibt Jesus selbst, der sein Leib gesät hat, damit aus diesem Samenkorn alle weitere Frucht wachsen konnte. Aber die Erntehelfer, die gefragt sind, das sind seine Nachfolger, das sind letztendlich auch du und ich, wenn du Jesus nachfolgst. Und nun sollte man meinen, dass es ja eigentlich schon Privileg genug ist, dass Jesus uns überhaupt mit hineinnimmt in seine Ernte als Erntehelfer. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Wenn er seinen Jüngern und erweitert auch uns Folgendes sagt, nämlich dass er von Lohn spricht, dass wir Lohn empfangen werden, wenn wir ernten und wenn wir uns in sein Reich investieren. Und dann in Vers 36 heißt es noch weiter, über den, der erntet, dass er Frucht zum ewigen Leben sammelt. Also wenn wir mit in Gottes Ernte investieren, dann hat das Ewigkeitsbestand. Sowohl für die Menschen, die zum Glauben kommen und die ewiges Leben bekommen, aber auch für uns, die wir investieren, die wir ewigen Lohn mit ewiger Bedeutung bekommen werden. Und genau davon spricht die Bibel an verschiedensten Stellen, und ich gebe auch einiges mit in Hauskreisleitfaden dazu, dass wir für unsere Treue und unsere Investition in Gottes Reich und auch in Menschenseelen reichen Lohn empfangen werden. Das heißt, unterm Strich, ob ich eines Tages einen mickrigen Lohn oder einen reichhaltigen Lohn von Gott empfangen werde, das entscheidet mein Hier und Heute. Das entscheidet darüber, wie ich mich hier und heute investiere, in was ich mich rein investiere. Und dabei wird geistliches Wachstum und Ernte niemals bewirkt durch eine One-Man-Show. Und das macht Jesus auch sehr deutlich hier an dieser Stelle, sondern es sind immer verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen. Paulus greift das später mal auf im 1. Korinther 3, Vers 6 bis 8, wo er das gleiche Bild eigentlich auch von dem Ackerbau verwendet und sagt dort: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Nun kann es sehr unterschiedlich sein in diesem Bild, ja, was dein Part gerade ist auf dem Ackerfeld Gottes. Mal bist du vielleicht der, der den Samen des Evangeliums sät. Und mal bist du der, der den Samen begießt. Und wenn Gott dir Gnade schenkt, dann kann es sein, dass du miterleben darfst, wie Menschen zum Glauben kommen und dass du Menschen zum Glauben führen darfst. Und das ist was Wunderbares, wenn Gott das schenkt. Und wenn er es dir schenkt, dann lobe ihn, weil es gibt nichts, wo man sagen kann, da bekommen wir selbst Ehre für, sondern Gott gibt das Wachstum, so heißt es hier. Und so sind es verschiedene Stationen und Prozesse, vom Säen bis zum Ernten, die sowohl in der Landwirtschaft, aber auch im geistlichen Sinne ganz deutlich zu sehen sind. Aber es braucht unbedingt bereitwillige Arbeiter, die Notwendigkeit erkennen und die sich an entsprechenden Stellen investieren. Benedikt Peters hat das in seinem Johanneskommentar so schön ausgedrückt und ich will ihn zitieren an dieser Stelle. Er schreibt: Es ist wohl immer so, wann immer eine Seele geerntet werden darf, haben andere vorher mit ihrem Bekenntnis von Christus gesät, im Gebet mit ihren Tränen getränkt und häufig, sehr viel später, lässt der Herr des Lebens und der Ernte die Saat aufgehen und sendet seinen Arbeiter, sie einzusammeln. Das ist der Prozess. Das sind verschiedene Stationen, die auch in deinem Leben stattgefunden haben, wenn du heute Christ bist. Da sind Menschen, die haben gesät das Evangelium. Da sind Menschen, die haben für dich gebetet, im Verborgenen vielleicht. Da sind Menschen, die haben gegossen. Und da sind Menschen, die haben dich letztendlich zum Glauben geführt und dich weiter geprägt. Und wenn du heute Christ bist, dann bist du heute berufen, das Gleiche für andere zu tun. Dann bist du heute berufen als Arbeiter und als Erntehelfer in Gottes Reich. Und da stellt sich uns die Frage: Bist du dabei? Packst du mit an? Und wie packst du mit an? Auf Gottes Ackerfeld. Jesus sagt in Vers 38 hier zu seinen Jüngern, und wir können es auch für uns so nehmen: Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Und Jesus spricht hier also von Vorarbeitern, so nenne ich es mal. Und er meint damit sehr wahrscheinlich an dieser Stelle die alttestamentlichen Personen wie Mose oder wie die alttestamentlichen Propheten, zuletzt auch Johannes der Täufer, alles Menschen, die sein Kommen, das Kommen Jesu angekündigt haben und das vorbereitet haben. Aber schlussendlich ist es Jesus selbst, in dessen Arbeit sie damals und auch wir heute mit eintreten als Erntehelfer. Und dementsprechend gibt es auch keinen Grund für uns selbst Ehre zu geben, oder wenn wir geistlichen Erfolg erleben oder ernten dürfen, irgendwas auf uns selbst zu münzen, sondern es ist Jesus. Jesus selbst gibt den Samen, Jesus selbst schenkt das Wachstum und Jesus wirkt durch sein Wort. Und das ist der letzte Punkt von heute Morgen, der vierte. Damit Ernte reif wird, ist es wichtig, dass das Wort Gottes wirkt. Und das sehen wir in Vers 39 bis 42. Nach dieser eingeschobenen Unterhaltung, Vers 31 bis 38, sind jetzt also diese Samaritaner bei Jesus angekommen und sie haben sich selbst von ihm überzeugt. Und dann heißt es da in Vers 39, aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritanern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Es bricht also eine wirkliche Erweckung aus in dieser Stadt Samarias und hier heißt es, viele kamen zum Glauben durch das, was die Frau hier gesagt hat, ja, um des Wortes der Frau willen, so heißt es. Diese Frau, die sehr ehrlich, ohne Rücksicht auf Verluste, vor ihnen bezeugt hat, dass Jesus ihr ihre Sünden offen dargelegt hat. Das ist das, was sie gesagt hat. Und man sieht an dieser Stelle, was für eine Wirkungskraft das haben kann, wenn wir authentische Zeugnisse vom Wirken Jesu aus unserem Leben anderen Menschen mitteilen. Und wie das andere dann mobilisiert, sich selbst auf die Suche zu machen. Und es geht an dieser Stelle ja so weit, dass sich da Leute auf den Weg machen, die nach Jesus schauen, und zwar nach dem Jesus, der er dann, wenn das stimmt, was die Frau gesagt hat, auch ihr Leben komplett durchgescannt hat, ja, der theoretisch sie öffentlich bloßstellen könnte. Und genau dieser Gedanke, dass alles ans Licht kommen könnte, ist ja heute ein Gedanke, der viele Menschen eher abschreckt, zu Jesus zu kommen. Ja, wer will schon mit seiner eigenen Sünde offen konfrontiert werden? Das schmeckt uns nicht, das passt uns nicht. Und wir hatten das auch im Johannesevangelium schon. In Johannes 3, Vers 20, wie es da hieß, dass die Menschen das Licht gehasst haben, weil ihre Werke böse waren und weil sie nicht wollten, dass ihre Werke bloßgestellt werden. Und sie bleiben lieber in der Finsternis und bleiben lieber im Verborgenen. Das ist auch so, ja, dass das Menschen irgendwie im Verborgenen hält und in der Finsternis. Und gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass trotzdem auch die Sehnsucht im Menschen da ist, auf eine gewisse Art und Weise, nach Licht und nach Frieden und nach Vergebung und letztendlich nach Erlösung. Und jeder, der zu Jesus, dem wahren Licht, kommt, der erlebt das. Der bereut niemals, dass er in sein Licht getreten ist, sondern der findet Ruhe für seine Seele. Es war also vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich für die Leute, dorthin zu gehen damals, aber das Wort Gottes wirkt an diesen Samaritanern. Und zwar wirkt es einerseits so, das Wort Jesu an dieser Stelle, dass die Frau davon berichtet, dass er ihr alles gesagt hat, was sie getan hat, und das beeindruckt ja die Leute irgendwie. Aber dann in Vers 40 sehen wir auch noch viel weiter, wie das Wort Gottes unter ihnen weiter wirkt, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen durch Jesus selbst, durch seine Person. Man kann auch davon sprechen, durch das Wort Gottes, was personifiziert war in Jesus. Wir haben das gehabt in Johannes 1, Vers 1 und auch Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ne? Und das Wort Gottes wird im Johannesevangelium als Jesus bezeichnet. Und nun ist er da als Person unter ihnen, so heißt es in Vers 40. Als nun die Samaritaner zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Das heißt, 2 Tage lang sehen sie Jesus mit eigenen Augen und sie erlebten ihn hautnah, nachdem sie ihn darum gebeten haben. Und so wirkt Jesus durch seine eigene Person unter ihnen. Und ein zweites sehen wir hier, nämlich dass Jesus durch seine gesprochenen Worte tatsächlich wirkt. So heißt es weiter in Vers 41, und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Das heißt, sie hörten Jesus selbst reden und seine Worte waren so durchdringend und absolut überzeugend. Und das führte sie dann schlussendlich zu der Aussage in Vers 42, und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Hier ist eine ganz spannende Dynamik zu sehen in diesem ganzen Text. Ja, diese Frau begegnet Jesus und sie ist überwältigt davon. Und so appelliert sie an ihre Volksgenossen mit den Worten, kommt und seht. Und die Menschen machen sich auf den Weg und schauen nach Jesus und wollen sich selbst überzeugen. Dann begegnen sie Jesus. Und schlussendlich, auf der Grundlage seines Wortes, werden sie angerührt und kommen zum Glauben an ihn. Und das zeigt uns etwas, wenn es darum geht, dass wir Jesu Wirken in unserem Leben bezeugen. Und zwar in dem Sinne, dein Zeugnis für Jesus soll ein Wegbereiter sein, dass Menschen Jesus suchen und schlussendlich aber dazu führt, dass sie persönliche Glaubensüberzeugungen auf der Grundlage von Gottes Wort entwickeln. Ja, nochmal, dein Zeugnis soll ein Wegbereiter sein, der Menschen suchen nach Jesus macht und schlussendlich aber zur persönlichen Glaubensüberzeugung auf der Grundlage von Gottes Wort führt. Da soll alles hinführen. Und damit ist das Wirken Gottes in unserem Leben nicht irgendwie abgeschwächt oder sonst was, gar nicht. Aber Gottes Wirken in meinem Leben kann niemals die Grundlage für den Glauben eines anderen sein. Das funktioniert irgendwann nicht mehr, sondern die ultimative Grundlage des Glaubens ist damals wie heute Gottes Wort. Und wenn du noch auf der Suche bist, nach Jesus und danach zu gucken, was ist denn dran an dieser ganzen Sache, dann ist das Beste, was du tun kannst, Gottes geschriebenes Wort zu lesen, dich selbst zu überzeugen davon, was da dran ist. Glaubenserfahrungen von anderen können hilfreich sein, sie können auch ermutigend sein, aber Gott will selbst reden mit dir durch sein Wort. Und dann kommt es hoffentlich dazu, dass du auch mit den Menschen hier aus Vers 42 sagen kannst, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser Jesus wahrhaftig der Retter der Welt ist. Und wenn du bereits Christ bist und Menschen zu Jesus führen willst, dann bleib nicht in Anführungsstrichen nur bei deinen eigenen Glaubenserfahrungen stehen. Du kannst sie teilen und das ist auch gut, aber behalte immer das Ziel vor Augen, Menschen das Wort Gottes zu bringen. ja, sie damit in Verbindung zu bringen. Und das braucht natürlich Bedachtheit und das muss angemessen getan werden, aber das muss auch mit einem klaren Fokus getan werden. Weil nur wenn Menschen das Wort Gottes hören, dann kann es schlussendlich zu dieser Gewissheit kommen, die hier steht, dass Jesus wahrhaftig der Retter der Welt ist und damit auch ihr persönlicher Retter. Für die Samaritaner war das damals eine bahnbrechende Erkenntnis, weil sie erkannten, dass Jesus also nicht nur der Retter für die Juden ist, sondern auch der Retter für die Samaritaner und noch viel weiter, der Retter für die Welt. Und das bedeutet ja letztendlich, dass er die Rettung, die er gebracht hat, für alle Menschen zugänglich gemacht hat. Und das gilt über die Grenzen von damals Israel und Samaria hinaus, auch bis in unsere Breitengrade hinein, das gilt auch heute. Und so ist diese Paarung, dass Gottes Wort wirkt auf der einen Seite und dass Jesus wahrhaftig als Retter für die gesamte Welt, für jeden Menschen also, aus welchem Hintergrund auch immer, dass Jesus als Retter der Welt gekommen ist, diese Paarung, die darf uns mutig machen und anspornen, sein Evangelium in dieser Welt zu verkündigen. Und die darf uns entschlossen zu Erntehelfern sein in seinem Reich. Ganz im Sinne von Römer 10, Vers 17, wo es so schön heißt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Heute Morgen haben wir gesehen, das war unser Überthema, die Ernte ist reif. Und wir haben vier Kerngedanken dazu angeschaut. Erstens, das Warten hat ein Ende. Zweitens, der Same ist gelegt. Drittens, die Arbeiter sind berufen. Und viertens, das Wort Gottes wirkt. Und nun war damals in Samaria die Zeit reif zu ernten, aber man gewinnt auch in unseren Tagen immer mehr den Eindruck, dass auch bei uns die Erntefelder zunehmend reifer werden. Ja, in unseren unruhigen Tagen und ungewissen Zeiten, in denen wir leben, merken wir, wie Menschen zunehmend mehr nach Jesus suchen und nach ihm fragen und offen sind fürs Evangelium. Und man hört das immer mal wieder auch von Gemeinden ringsrum, dass da Menschen dazukommen und dass sie anlaufen. Und auch hier, wir als Gemeinde, durften das so stark erleben in den vergangenen 2 Jahren, dass es eine besondere Erntezeit ist, dass Menschen dazukommen. Ich glaube, wir durften es so sehr erleben, wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Zu meiner Zeit kann ich mich gar nicht erinnern, dass es so intensiv schon mal war, dass so viele suchende Menschen da sind. Das heißt, der Herr wirkt Wunderbares in unserer Mitte hier. Und das ist super schön und das können wir nicht machen, sondern das muss der Herr wirken und das tut er. Und nun sind wir, du und ich, gefragt, bereit zu sein, uns mit einzuklinken in diese Ernte, in dieses Erntefeld, in unserer Umgebung, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und die Frage an uns heute Morgen ist, sind wir bereit dazu? Bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu, dich senden zu lassen und dich auf Gottes Ackerfeld zu betätigen? Ich will schließen heute Morgen mit Worten von Jesus, wo er aus meiner Sicht was ganz eindrückliche Worte spricht und nochmal aufgreift auch, was wir gehabt haben. Worte aus Matthäus 9, Matthäus 9, Vers 35 bis 38. Das sind Worte, die den Herzschlag Jesu zeigen. In so einer schönen Art und Weise, finde ich, so einer bewegenden Art und Weise. Und ich hoffe, dass das auch zunehmend mehr unser Herzschlag wird und dass es uns anspornt zu Gebet und zu Arbeit im Reich Gottes. Ich lese uns diese Worte abschließend. Matthäus 9, Vers 35 bis 38. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte.